Jesus, wir bitten dich darum, dass genau das passiert, wie wir gerade gesungen haben, nämlich, dass die ganze Welt dich erkennt. Auch wenn sie es jetzt vielleicht noch nicht tut, wie wir es auch nur teilweise tun, wir bitten dich, dass das mehr und mehr wird und dass jeder einzelne Mensch dich erkennt. Und wir bitten dich, dass du mit uns anfängst, dass du uns heute Abend wieder einen Schritt weit mehr offenbarst, wer du bist und wer du für uns bist. Danke, dass du hier bist. Bitte rede du jetzt. Amen. Schön, euch zu sehen, auch wenn ich nicht so wahnsinnig viel sehe, aber so ein bisschen sehe ich das gut. Sehe ich das richtig? Ist das Julia? Hey! Julia war 3 Monate auf Missionseinsatz, du bist wieder da. Cool, herzlich willkommen. Deinen Rundbrief habe ich entnommen, das war gut. Sehr schön, schön, dass du wieder da bist. Heute ist 3. Advent, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. 3 Kerzen. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht. Irgendwie ist Advent so ein bisschen, ich glaube, ich brauche ein bisschen Licht von vorne, weil ich sonst meinen eigenen Schatten hier aufs Papier werf. So ein ganz kleines bisschen Licht, das wäre stark. Advent ist so ein bisschen eine komische Situation, denn man bereitet sich ja irgendwie vor. Und auf was bereitet man sich vor? Man bereitet sich vor auf Weihnachten. Und was passiert an Weihnachten? An Weihnachten wird Jesus geboren. Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Man bereitet sich auf die Geburt von Jesus vor, obwohl der ja schon längst da ist. Ist ja immerhin vor 2000 Jahren schon mal geboren worden. Und das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Ich musste da jetzt gerade die Woche wieder dran denken. Len, unsere Tochter, die hat so ein blödes Büchlein, wo so Weihnachtslieder drin sind. Und wenn sie da auf so Knöpfe drückt, dann dudelt das diese Lieder in schlechter Qualität. Und dann erwartet sie, dass man mitsingt. Und dann, sie drückt da immer wieder drauf. Und dann singt man dann irgendwie 20 Mal ihr Kinderlein kommet, bis man irgendwie die Batterie rausmacht oder so. Und da gibt es unter anderem auch das Lied Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. So ein Blödsinn. Also so beim 4. Singen ist mir das aufgegangen. Ich dachte, das ist Blödsinn. Das kommt nicht alle Jahre wieder. Das ist einmal gekommen. Also von daher, diese Ankunftszeit erwarten, das ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Grund ist, weil wir das oft nicht klarkriegen, auf was wir eigentlich warten, dass da dadurch so diese Vorbereitungszeit so ein bisschen zweckentfremdet wird. Weil irgendwie eine Vorbereitung auf eine Geburt, die schon längst passiert ist, nicht so wirklich was bringt. Auf was bereiten wir uns im Advent vor? Wir bereiten uns nicht auf das Baby in der Krippe vor, sondern in der Erinnerung an das Kind in der Krippe. In der Erinnerung an die erste Ankunft von Jesus hier auf der Erde. In dieser Erinnerung oder mit dieser Erinnerung, da bereiten wir uns auf seine zweite Ankunft vor. Das ist nämlich das, was noch aussteht. Jesus hat gesagt, dass er eines Tages wiederkommen wird, um das fertig zu machen, um das zu vollenden, was er angefangen hat, um diese Welt vollständig mit Gott zu versöhnen. Das, was schon teilweise sichtbar wird, vollends Wirklichkeit werden zu lassen. Und Advent richtig zu feiern, das bedeutet also, mit der Ankunft, mit dem Erscheinen Gottes zu rechnen. Vorbereitet zu sein, dass Gott auftaucht. Und das ist, meine ich, sowohl global gedacht, dass er auftaucht und alles zu einem guten Ende bringt, aber auch ganz persönlich, dass er auftaucht in meinem Leben. Und wie diese Vorbereitung aussehen kann oder soll, darum geht's heute in diesem Text. Wir haben vorhin schon mal ein Stück weit reingehört. Dieser Text, der steht bei Lukas, ist auch ein Vorbereitungstext. Allerdings, also da werden die Menschen auf die Ankunft von Jesus vorbereitet. Aber sie werden nicht auf seine Ankunft als Kind vorbereitet, sondern Jesu erster öffentlicher Auftritt, sein Auftreten steht bevor. Und darauf werden die Menschen vorbereitet. Lukas, der beginnt ja sein Evangelium damit, dass er sozusagen erstmal die ganzen Kindheitsgeschichten erzählt, wie Jesus gezeugt wurde und vor allem wie nicht und wie das, was dann so alles passiert ist und die Krippe und die Hirten und weiß der Geier was. So, und dann, das sind die ersten beiden Kapitel. Und dann in Kapitel 3 gibt es einen Neustart. Das ist ein Zeitsprung von ungefähr 30 Jahren. Und jetzt tritt Jesus gleich das erste Mal auf. Und das geschieht nicht einfach so, sondern dieser Auftritt, der wird richtig gut vorbereitet. Wir lesen einmal rein. Lukas 3, Verse 1 und 2. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Antipas regierte in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis Lysanias regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiaphas. Also war ein spannender Anfang von der Geschichte. Da lacht jemand. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich ein Buch kaufe oder kaufen will, dann lese ich immer die ersten drei Sätze und wenn mir die gefallen, kaufe ich es. Wenn die Schrott geschrieben sind, zack, kommt das Buch weg, kaufe ich nicht. Also wenn ich Lukas einen Tipp geben dürfte, würde ich sagen, versuch's ein bisschen zu kürzen. Ist nicht gerade der Burner, dieser Anfang. Gefahr besteht, dass die Leser schon auf der Hälfte des ersten Satzes raus sind. Was Lukas hier macht, das sind zwei Dinge. Zum Ersten gibt er klar eine Jahreszahl an, wobei er hätte das 15. Regierungsjahr von Tiberius schon gereicht. Ist ein bisschen over the top, was er hier macht. Ist ungefähr so, wie wenn man 2012 angeben würde, es war im 8. Regierungsjahr von Kaiserin Angie, als Barack zum wiederholten Mal in den USA was zu sagen hatte, Griechenland schon wieder fast den Deutschen gehörte und Berlusconi mal wieder versuchte, an die Macht zu kommen. In diesem Jahr geschah es. So, okay? Also ungefähr sowas macht Lukas hier. Also die Jahreszahl anzugeben, das ist ein kleinstes Anliegen. Darum geht es ihm hier nicht wirklich. Und was es ihm hier geht, ist, was man sieht, er benennt die komplette Elite der damaligen Zeit. Er zählt die auf, die Macht haben, die Mächtigen, die was zu sagen haben. Auf der einen Seite die weltliche Elite, das politische G8 oder sowas. Und dann fügt er auch noch die geistliche Elite hinzu, die obersten Priester. Weltliche Elite und geistliche Elite. Das sind die Mächtigen, die Herrscher. So, und was macht jetzt der oberste Herrscher? Was macht Gott? Der spricht zu Johannes. Wer war gleich nochmal Johannes? Wer ist Johannes? Gott hält sich nicht an das Protokoll. Er umgeht alle, die was zu sagen haben. Und er redet zu Johannes, dem Sohn von einem kleinen, relativ unbedeutenden Priester. Und interessant finde ich, wo Gott zu Johannes spricht. Er redet zu ihm, nächste Folie bitte. Jetzt habe ich einen Vers ausgelassen. In Vers 3, den muss ich euch jetzt so zitieren, das Wort, kannst du noch eins weitermachen, Entschuldigung? Eins zurück? Nochmal eins vor? Was ist hier los? Nochmal eins vor? Zurück. Noch eins zurück. Okay, so. Der nächste Vers, der hier warum auch immer nicht auf der Folie ist, lautet: In diesem Jahr geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. So kann man sich auch eine Pointe ruinieren. Wo richtet Gott zu Johannes? Er redet zu ihm in der Wüste. Und das war mir noch nie so bewusst, dass Gott zu Johannes in der Wüste spricht. Und ich habe mich gefragt, warum ist Johannes erstmal in der Wüste? Johannes, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, Johannes wurde ja auch auf eine Art wundersame Weise gezeugt, als schon niemand mehr mit Kindern rechnete. Und er wuchs heran und hatte diese Bestimmung, er soll der Wegbereiter des Messias sein. Er soll den Weg bereit machen für Jesus. Er hatte einen ganz klaren Auftrag. Und in Lukas 1, Vers 80 steht die Erklärung, warum Johannes jetzt in der Wüste war, als Gott zu ihm redete. Jetzt. Da heißt es, Johannes wuchs heran und nahm zu an Verstand. Später zog er sich in die Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er unter dem Volk Israel offen mit seinem Auftrag hervortreten sollte. Johannes war in der Wüste, bis er grünes Licht von Gott für seinen Auftrag hatte. Die Wüste, die diente der Vorbereitung. Das war, wenn man so möchte, das geistliche Höhentrainingslager. Das haben Wüsten oft so an sich. Ich möchte einen kleinen Exkurs zu diesem Thema Wüste machen. Wüstenzeiten. Das sind die Zeiten in unserem Leben, die kein Mensch liebt. Das sind die Zeiten, die wir irgendwie abkürzen wollen, die wir möglich umgehen wollen. Wüstenzeiten sind unangenehm und hart. In der Bibel, da haben Wüstenzeiten eine ganz besondere Bedeutung. Da sieht man, Wüstenzeiten, die sind wichtig. Wüste ist nämlich der Übergang zwischen Ägypten und dem gelobten Land. Dazwischen ist Wüste. Mose war 40 Jahre lang im Hirtentrainingslager in der Wüste. 40 Jahre Wüste. Furchtbar. Aber da hat er sich das Know-how angeeignet, um das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste führen zu können. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Das waren 40 Jahre Extreme pur. Extreme Abhängigkeit von Gott und aber auch ein extremes Erleben von Gottes Eingreifen, von Gott getragen zu werden. Auch Jesus hatte seine Wüstenzeit. Direkt nach unserem Text wird Jesus in die Wüste geführt vom Teufel und er wird dort versucht. Und er besteht diese verschiedenen Versuchungen und er geht aus dieser Wüstenzeit gestärkt hervor. Da heißt es, er ging hervor voller Kraft. Ich glaube, weder Moses noch das Volk Israel noch Jesus hätten im Vorfeld gesagt, jawohl, jetzt hätte ich mal wirklich Lust auf eine Wüstenerfahrung. Das wäre jetzt mal richtig gut. Das bringt mich weiter. Das ist bei uns auch nicht anders. Wüstenzeiten, das sind oft Wüstezeiten. Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, allein irgendwo im Nirgendwo zu stehen. Wo uns das Gefühl beschleicht, von Gott und von Mensch verlassen zu sein. Wüstenzeiten, das sind die Phasen in unserem Leben, in denen uns die Dinge über den Kopf wachsen. Wo Anforderungen über unsere Kräfte gehen, wo wir auf Herausforderungen stoßen, keine Ahnung haben, keinen Schimmer haben, wie wir die bewältigen sollen. Und ich weiß nicht, wer von euch sich gerade in so einer Wüstenzeit befindet. Wo man eigentlich sagt, oder wenn man es nicht sagt, zumindest denkt, wann hat es hier bitte ein Ende? Ich kann und ich will so nicht mehr. In der Bibel, da finden wir oft die eindrücklichsten Gotteserfahrungen. Die finden in der Wüste statt. In der Wüste trifft Mose auf den brennenden Dornbusch. In der Wüste wird das Volk Israel mit Manna und mit Wachteln versorgt. Und in der Wüste redet Gott zu Johannes. Ich muss sagen, ich kenne das auch so, dass ich Gott oft in der Wüste erfahre. Nicht am Anfang, wenn es in so eine Wüstenzeit reingeht, sondern irgendwann mittendrin. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Vielleicht ist das so, weil es in der Wüste relativ wenig Ablenkung gibt. Weil in der Wüste nichts sonst mehr bleibt, außer Gott. Und weil, wenn sich in der Wüste was tut, es mir völlig klar ist, das war nicht ich oder irgendein Umstand, sondern das war Gott. Kein Zufall. Wüstenzeiten, die sind nicht schön, aber die sind wertvoll. Sie schaffen nämlich Raum für was Größeres, Raum für Wachstum. In Wüstenzeiten wächst unser Glaube und Gott wird größer. Ich habe diese Woche mit einer Frau aus unserer Gemeinde gesprochen und die ist gerade sie und ihre Familie durch eine echte monatelange Wüstenzeit gegangen. Körperlich ging es schlecht und vieles weitere. Das war richtig hart. Und in der Wüste war es nicht schön. Und jetzt habe ich am Freitag wieder mit ihr gesprochen und sie sagt, ich bin so dankbar für diese Zeit. Währenddessen war es nichts. Jetzt bin ich fast aus der Wüste raus und im Rückblick muss ich sagen, ich habe Dinge über mich und über Gott gelernt, die hätte ich sonst nie gelernt. Wüste war gut für mich im Rückblick. In der Wüste hören wir oft Gott deutlicher zu uns reden als sonst. Bei Johannes ist das auch so. Er hört von Gott, dass es soweit ist, dass es losgeht. Und er legt los als Wegbereiter des Messias und er geht dahin, wo die Menschen sind und er predigt Umkehr. Er predigt und tauft. Vers 3. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das, was dort geschieht, dieses Predigen und Taufen, die vielen Leute, die zur Umkehr kommen und Gott wieder anbeten, das stellt Lukas, der Schreiber des Evangeliums, jetzt in einen großen Zusammenhang. Er sagt, mit Johannes erfüllt sich eine jahrhundertealte Prophetie von dem Propheten Jesaja. Vor einigen hundert Jahren hatte Jesaja gesagt, dass eines Tages ein Prediger aus der Wüste kommen wird und der wird der Vorbereiter des Messias sein. Das lesen wir in Vers 4. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das, was Johannes hier predigt, das hat's in sich. Er spricht hier zwei Dinge an. Zum einen fordert er seine Zuhörer auf, sich auf das Kommen, auf diesen kommenden Herrn vorzubereiten. Und das Bild, das er benutzt, ist aus dem Königskontext. In der damaligen Zeit war das so, wenn ein König eine gewisse Provinz oder eine Stadt besuchen wollte, hat er vorher Boten vorausgeschickt. Er hat gesagt, Achtung, am so und so vielten werde ich zu Besuch kommen. Und dann hieß das für die Leute von dem Ort, den er besucht hat, Achtung, wir bereiten alles vor. Wir machen die Wege sauber, wir bessern die Schlaglöcher aus. Wir machen die Wege bereit, dass der König hier wirklich alles perfekt vorfindet. Das, was Johannes hier meint, ist, Achtung Leute, etwas Großes ist im Anmarsch. Bereitet euch vor. Das ist eine, bereitet euch vor. Macht den Weg bereit. Und dann geht es weiter mit jedes Tal wird ausgefüllt. Und was er hier macht, da geht er richtig in die Vollen. Jedes Tal wird aufgeschüttet werden. All die Berge werden platt gemacht werden. Krummes wird gerade werden. Wenn man diesen Text hier vergleicht mit dem, was in Jesaja steht, dann fällt einem eine interessante Geschichte auf. Und zwar in der Originalprophetie sozusagen bei Jesaja, da heißt es, die Täler sollen ausgefüllt werden, die Berge sollen erniedrigt werden, das Krumme soll gerade werden. Und hier heißt es, jedes Tal wird aufgeschüttet werden, erhöht werden, definitiv. Jeder Berg wird erniedrigt werden, darauf könnt ihr euch verlassen. Jeder krumme Weg wird gerade werden. Garantiert. Achtung, es steht kurz bevor. Und das Ganze gipfelt darin und alles Fleisch, jeder Mensch wird das Heil Gottes sehen. Jeder wird es sehen. Es steht bevor. Das wird jetzt gleich durch das Kommen von Jesus geschehen. Das war die Aussage von Johannes. Als ich das vorbereitet habe, wurde ich an diese Aktion 99 Plus erinnert. Ihr erinnert euch. Ihr habt euch hier im Gottesdienst von Gott eine Person zeigen lassen, für die ihr dieses Jahr 2012 Salz und Licht sein solltet oder wolltet. Bald ist das Jahr um. Und so langsam wird es Zeit, da nochmal hinzuschauen. Und ich wünschte, ich könnte euch von meinem Freund berichten, dass er sich bekehrt hat. Ist leider nicht so. Aber gut, das Jahr hat auch noch 2 Wochen. Was ich meine ist, dieser Text hier, der hat mich neu ermutigt. Der hat mich ermutigt, hier im Gebet dran zu bleiben. Nicht nachzulassen. Bis diese Prophezeiung und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Bis die auch im Leben meines Freundes erfüllt ist. Ich hoffe, ihr macht da mit. Das Volk, das hört diese Predigt. Alles soll anders werden. Hohes niedrig, niedriges hoch, krummes gerade. Und es trifft den Nerv der Leute. Johannes, der spricht ihre Sehnsucht an. Die meisten, die werden sich nämlich gerade eher niedrig gefühlt haben. Sie leben im eigenen Land als Unterdrückte. Römische Besatzer machen ihnen das Leben schwer. Und dann sagt Johannes, das Niedrige wird erhöht werden. Das Hohe erniedrigt. Das muss eine ganz große Sehnsucht gewesen sein, das zu erleben. Und das, was Johannes hier sagt und was er tut, es zieht die Menschenmassen an. Die wollen getauft werden. Und eigentlich würde man denken, wenn man sowas predigt und dann die Leute so dermaßen zahlreich reagieren und kommen, muss man sich doch freuen. Was macht Johannes? Nächsten Verse. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich finde das stark, was Johannes hier macht. Es ist sozusagen der Grundkurs Evangelisationslehre. Du machst einen Aufruf, Leute kommen nach vorne, du beschimpfst sie erstmal. Ihr Schlangenbrut. finde ich stark. Also das sollte man mal an Bibelschulen oder so lernen. Johannes, der beschimpft die erstmal, gibt ihnen die volle Breitseite. Das, was, wenn man das ins Heute zerren möchte, diese Beschimpfung, kann man gar nicht machen. Zumindest nicht von hier vorne. Was er macht ist, er sagt, ich kritisiere eure entspannte Haltung. Ihr nehmt das Ganze hier zu leicht. Ihr nehmt das auf die leichte Schulter. Ihr sagt, hey, wir gehören zum auserwählten Volk, alles ist gut, wir sind fein raus. Sagt, Achtung, die Axt, die liegt schon am Baum. Ihr müsst euch vorbereiten. Der Herr kommt. Seid besser vorbereitet. Kurze Zwischenfrage. Könnte das sein, dass wir das mit der Nachfolge manchmal auch so ein bisschen locker nehmen und sagen, hey, ich habe ja die Gnade, ist alles gut. Als Johannes das sagt, reagiert das Volk, bitte nächste Folie. Die Menschen fragten Johannes, was sollen wir denn jetzt tun, wenn du uns so angehst? Jetzt könnte man denken, dass Johannes als einer, der in der Wüste gelebt hat, dass der jetzt sagt, ich sage euch, was zu tun ist. Ihr zieht euch jetzt von der Welt zurück, ihr geht am besten in die Wüste, ihr betet 5 Stunden am Tag und vergesst bitte die Heuschreckendiät nicht. Das ist was, wie ihr euch richtig auf den Herrn vorbereitet. Macht er nicht. Er sagt, seine Antwort war, Vers 11, wer 2 Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemand teilen, der hungert. Die Antwort von Johannes war nicht, zieh dich zurück und fokussiere dich auf dein geistliches Leben. Seine Antwort war nicht, zieh dich aus der Welt raus, sondern im Gegenteil, geh voll rein. Und er formuliert das hier sehr, sehr krass. Er sagt, teile mit den Armen. Und die Art und Weise, wie er das sagt, die ist relativ heftig. Er sagt nicht, gib ein bisschen was von deinem Überfluss ab, sondern wenn du nur 2 Hemden hast, dann hast du 1 zum Abgeben. Nicht, wenn du 25 hast, kannst du ein halbes abgeben, sondern wenn du 2 hast, hast du 1 zum Abgeben. Und dieses selbstlose Leben, dieses Teilen mit dem, der nichts hat, das ist die Antwort von Johannes auf die Frage, wie können wir uns denn jetzt richtig auf die Ankunft des Herrn vorbereiten? Mit Liebe zum Nächsten, die auch von meinem eigenen Besitz keinen Halt macht. Das bedeutet es, Advent zu feiern, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Ich habe gerade oder lese gerade ein sehr interessantes Buch und da schreibt der Autor, dass eins seiner Lebensziele ist, weg von dem Zehntendenken zu kommen. Ja, also man gibt 10% seines Geldes oder was auch immer an Gott. Sein Lebensziel ist es, 90% zu geben und von 10 zu leben. Es geht ungefähr in die Richtung von Johannes hier. Er sagt, die Leute fragen, was müssen wir machen? Und dann sagt er, ihr müsst teilen. Und dann kommen noch so 2 besondere Berufsgruppen und die fragen auch, was für sie dran ist. Vers 12, auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Was Johannes hier macht, ist relativ simpel. Er sagt, eine Sache, die gilt für euch alle. Ihr müsst teilen, ihr müsst helfen, wenn Bedarf ist. Das gilt generell. Und dann hat jeder Einzelne individuell noch so seine persönlichen Dinge, wo wir in unterschiedlichen Jobs drin sind, wo wir in unterschiedlichen Situationen sind. Und er sagt, da, wo du dich einfach tagtäglich wiederfindest, da musst du deine Verantwortung als Nachfolger von Jesu leben. Und was er sagt ist, da wo du bist, egal wie der Kontext auch ist, sei da ein Wegweiser, ein Wegbereiter Gottes. Wir machen einen kleinen Sprung. Johannes, der warnt das Volk noch so ein bisschen und sagt, Achtung Leute, Jesus, der wird ganz genau hinschauen. Und Jesus wird, wenn er kommt, wird er die Spreu vom Weizen trennen. Und dann kommt noch ein Satz, an dem bin ich hängen geblieben, Vers 18. Indem er nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Hätte ich so nicht erwartet hier. Ermahnen ist ja immer so ein bisschen negativ, ist nicht wirklich toll. Und hier heißt es, indem er ermahnte, verkündete er Evangelium, verkündete er gute Botschaft. Im Griechischen ist ermahnen und ermutigen das gleiche Wort. Könnt ihr es auch so verstehen? Indem er sie ermutigte, ihr Leben konsequent zu leben, damit verkündigte er ihnen Evangelium. Warum ist das, was Johannes hier lehrt, gute Botschaft? Warum ist das Evangelium eine Botschaft, die zum Heil dient? Ganz einfach, weil diese Warnung, diese Ermutigung richtig vorbereitet auf die Ankunft Jesu. Jesus kommt wieder. Und das haben wir oft gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich so. Und in Matthäus 25, da erzählt Jesus selbst ein Gleichnis, nach welchem Kriterium er die Spreu vom Weizen trennen wird. Und da sagt er, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn, jetzt kommt das Kriterium, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das sagt Jesus selbst. Das wird der Maßstab sein, an dem er uns messen wird. Und deswegen ist es gute Nachricht, dass Johannes die Leute entsprechend ermahnt und ermutigt. Er ermutigt sie, sich in der richtigen Weise auf den kommenden Jesus vorzubereiten. Ich habe mich gefragt, wie könnte für uns die Vorbereitung in der Adventszeit aussehen? Ich meine, wir haben immerhin noch eine gute Woche bis Weihnachten. Vielleicht geht die Welt auch schon am 21.12. unter. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht dauert es auch noch ein Stück länger, bis Jesus wiederkommt. Kann auch sein. Frage ist, wie können wir uns darauf vorbereiten? Ich lese aus diesem Text, den wir gerade miteinander angeschaut haben, zwei Dinge raus. Das eine ist, ein Leben in der Erwartung, in dieser fantastischen Zusage, dass Jesus tatsächlich der ist, der Hohes niedrig macht, der Niedriges erhöht und der Krummes gerade macht, dem kein Berg zu hoch ist, ihn einzuebnen, dem kein Tal zu tief ist, um es wieder aufzufüllen, dem nichts zu krumm ist, um es wieder gerade zu machen. Ein Leben in der Gewissheit, dass Jesus wirklich der ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und die Frage ist, wo in deinem Leben gibt es Berge? Wo gibt es so tiefe Täler, von denen du dir einerseits wünschst, dass sie eingeebnet werden, aber wo du eigentlich keinen Glauben mehr hast, dass sowas realistischerweise geschehen kann? Was sind die großen Dinge, die großen Baustellen, die Sachen, die dir richtig Bauchschmerzen bereiten? Die Dinge, die selbst Gott nicht ändern kann, weil sie einfach so sind, wie wir manchmal denken. Was sind diese Dinge? Deine Krankheit, deine Ehe, deine Sucht, deine Arbeitslosigkeit, dein Alleinsein. Was ist deine Wüste? Ich möchte dir Mut machen heute Abend Mut machen für ein ganz kleines bisschen Glauben an unseren großen Gott. Du brauchst keinen großen Glauben. Senfkorngröße reicht. Das reicht laut Jesus, um Berge zu versetzen. Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern es kommt auf die Größe deines Gottes an, an den du glaubst. Und dieser Gott, der hat sich in Jesus eindrucksvoll zu Wort gemeldet. Und wenn du so eine Wüste hast, wenn du so einen Berg hast, der eingeebnet gehört, von dem du dir das mehr wünschst als alles andere, komm nach dem Gottesdienst auf mich oder einen Mitarbeiter zu und wir schmeißen unsere zwei Senfkörner zusammen. Deins und meins, mehr habe ich auch nicht. Aber das sollte reichen, um Berge zu versetzen. Brauchst keinen großen Glauben. Nur einen Glauben an diesen Gott, an diesen großen Gott, der das Reich Gottes gebracht hat, der angefangen hat, Berge einzuebnen, Krummes gerade zu machen, das zu verändern, was kein Mensch für veränderbar hält. Von der Kraft hat er bis heute nichts verloren. Ich glaube, das ist die eine Seite einer angemessenen Adventsvorbereitungszeit. Ein Leben in der Erwartung, dass der große Gott in meinem kleinen Leben was Großes bewirken will. Die andere angemessene Vorbereitung auf sein Kommen ist, dass wir unseren Teil tun. So wie Johannes das hier den Leuten erklärt hat, so wie Jesus das in Matthäus 25 sagt, dass wir das tun, was wir können. Nahrung, Kleidung. Nahrung für Hungernde, Kleidung für Nackte, Gerechtigkeit für Unterdrückte, Wasser für die Durstigen und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt kurz vor Weihnachten ist eine gute Zeit, sich nochmal zu überlegen, okay, wo könnte ich sowas tun in der Vorbereitung? Momentan gibt es so viele Flyer, wo wir überall Gutes tun können. Und ich kenne das selber, man nimmt, kriegt diese ganzen Flyer, alle wollen sie spenden und man ist schon genervt und wirft sie weg. Ich würde euch Mut machen, diese Flyer mal zu nehmen, die euch so in die Hände fallen und darüber zu beten und sagen, okay Gott, ich möchte mich hiermit auf deine Ankunft vorbereiten. Ich möchte das tun, was in deinem Wort steht. Wo soll ich was geben? Ich habe vor 2 Monaten über Erntedank und unser Geben gepredigt. Und unter anderem haben wir uns da diese Zusage Gottes angeschaut, dass er segnen wird. Dass er das segnen wird, wenn wir teilen und abgeben. Und ich hatte euch da herausgefordert, euren Prozentsatz von dem, was ihr gebt, ein Stück weit zu erhöhen. Ein 3-Monats-Experiment mit Gott zu machen. Gott mehr zu geben und dann zu schauen, ob ihr am Ende weniger oder nicht doch ein ganzes Stück mehr habt, zu schauen, was dabei rauskommt. Und ich lade euch ein, wenn ihr noch nicht angefangen habt, einzusteigen, laut Jesus, laut Johannes, ist das die richtige Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Mich wird brennend interessieren, wie es euch damit geht und was dann passiert. Wir werden hier am 1. Januar, abends um 6, werden wir hier ein Abendmahl zusammen feiern, um in das neue Jahr gemeinsam als Gemeinde zu starten. Und in diesem Abendmahl werden wir ganz viel Zeit und Raum haben für eure Erfahrungen. Für eure Erfahrung mit 99 plus, für eure Erfahrung mit Gott und Geld. Und ich hoffe auf Berichte, auf Zeugnisse von euch, von Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit diesem Gott, der Hohes niedrig macht, der Niedriges hoch macht, Täler aufschüttet und der das Krumme gerade macht. Ich bin mir sicher, das wird ein Abend werden, da werden wir ins Staunen kommen, weil wir sehen werden, wie Gott mit uns ist, wie dieser Immanuel seinem Namen alle Ehre macht, wie er mit uns ist, in unseren Wüstenzeiten, im Hohen, im Tiefen, jeden Tag. Das zu erleben, das wünsche ich euch diese Woche und die kommende Zeit. Gott segne euch. Amen.
Dankeschön, Daniel. Wir wollen jetzt gerne auch noch